»Das werden Sie, Sarine«, versprach Archie, »gebt Ihnen Zeit. Sie werden es.«
»Danke, Archie«, sagte Sarine mit einem leisen Seufzen. »Danke, dass du die Klagen eines törichten Mädchens erduldest.«
»Vor Königen und Priestern können wir stark sein, Milady«, erwiderte Archie. »Aber zu leben heißt, Sorgen zu haben und unter Unsicherheit zu leiden. Wenn man sie für sich behält, werden sie einen ganz bestimmt zerstören und einen verhärmten Menschen zurücklassen, in dessen Herz kein Gefühl mehr Wurzel schlagen kann.«
Mit diesen Worten schwebte das Seon aus dem Fenster und machte sich auf die Suche nach Meala. Als Meala eintraf, hatte Sarene sich wieder gefangen. Geweint hatte sie nicht, nur eine Zeit lang nachgegrübelt. Manchmal war ihr alles einfach zu viel und ihre Unsicherheit gewann die Oberhand. In solchen Zeiten waren Archie und ihr Vater immer für sie dagewesen und hatten sie unterstützt.
»Oje«,
sagte Meala mit einem Blick auf das Zimmer. Sie war dünn und recht jung, ganz gewiss nicht, was Sarene erwartet hatte, als sie in den Palast gezogen war. Meala erinnerte sie eher an eine der Beraterinnen ihres Vaters als an eine Wirtschafterin.
»Es tut mir leid, Milady«, entschuldigte Meala sich mit einem matten Lächeln. »Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wir haben heute Nachmittag ein weiteres Mädchen verloren, und ich habe ganz vergessen, dass sie unter anderem auch für euer Zimmer zuständig gewesen ist.«
»Verloren, Meala?« erkundigte Sarene sich besorgt.
»Weggelaufen, Milady«, erklärte Meala. »Sie dürfen eigentlich nicht gehen, denn wir sind vertraglich gebunden, genau wie all die Kleinbauern. Aus irgendeinem Grund fällt es uns jedoch schwer, Dienstmädchen im Palast zu halten. Domi weiß warum.«
»Kein Dienstbote im ganzen Land wird besser behandelt als die Diener hier.«
»Wie viele habt ihr verloren?« fragte Sarene neugierig. »Sie war dieses Jahr die vierte«, sagte Meala. »Ich werde auf der Stelle jemanden heraufschicken. Nein, lass es für heute Abend gut sein. Sorge nur dafür, dass es nicht noch einmal vorkommt.«
»Selbstverständlich, Milady.«
Meala machte einen Knicks.
»Danke.«
»Da ist es wieder«, rief Sarene aufgeregt und sprang aus dem Bett. Sofort erstrahlte Archie in seinem vollen Glanz. Unsicher schwebte er in der Nähe der Wand.
»Milady.«
»Still«, befahl Sarene. Sie presste das Ohr unter ihrem Fenster an die Steinmauer und lauschte dem kratzenden Geräusch.
»Was meinst du?«
»Ich meine, dass Milady wohl ihr Abendessen nicht bekommen ist«, bemerkte Archie kurz angebunden.
»Da war ganz sicher ein Geräusch«, sagte Sarene, ohne auf die spöttische Bemerkung zu achten. Obwohl Archie morgens immer schon wach war, wenn sie aufstand, mochte er es gar nicht, nach dem Einschlafen gestört zu werden. Sie griff nach einem Fetzen Pergament, der auf ihrem Nachttisch lag. Darauf markierte sie etwas mit einem dünnen Stück Kohle, da sie sich nicht die Mühe machen wollte, Federhalter und Tinte zu benutzen.
»Sieh nur«, erklärte sie und hielt Archie das Blatt Papier entgegen. »Die Geräusche treten immer an den gleichen Wochentagen auf. Maedal und Opedal.«
Archie kam herbeigeschwebt und warf einen Blick auf das Papier.
Abgesehen vom Sternenlicht war sein leuchtendes Aon die einzige Lichtquelle in dem Zimmer.
»Ihr habt es zweimal am Maedal und zweimal am Opedal gehört, insgesamt viermal«, sagte er skeptisch. »Das ist wohl kaum aussagekräftig genug, um zu verkünden, dass sie immer an den gleichen Tagen auftreten, Milady.«
»Ach, du glaubst ja sowieso, dass ich Gespenster höre«, sagte Sarene und legte das Pergament zurück auf ihren Nachttisch. »Ich dachte, Seonen sollen über ein ausgezeichnetes Gehör verfügen.«
»Nicht, wenn wir schlafen, Milady«, erwiderte Archie, dessen Unterton besagte, dass das genau das war, was er in diesem Augenblick tun sollte.
»Es muss hier einen Geheimgang geben«, entschied Sarene und klopfte erfolglos die steinerne Wand ab.
»Wenn ihr es sagt, Milady.«
»Ja, das tue ich.« Sie erhob sich und betrachtete das Fenster. »Sieh dir nur an, wie dick der Stein um das Fenster herum ist, Archie.« Sie lehnte sich gegen die Mauer und streckte den Arm aus dem Fenster. Es gelang ihr kaum, mit den Fingerspitzen den Rand des Außensimses zu erreichen. »Muss die Mauer wirklich so dick sein?«
»Sie bietet viel Schutz, Milady.«
»Außerdem bietet sie Platz für einen Geheimgang.«
»Einen sehr schmalen«, entgegnete Archie.
»Stimmt.«
Sarene kniete sich hin, um den unteren Rand des Fensters auf Augenhöhe betrachten zu können. »Das Fenster verläuft schräg nach oben. Der Gang wurde so angelegt, dass er von hier unten schräg in den ersten Stock hinaufführt.
Aber in dieser Richtung befindet sich nur...«
»Das Gemach des Königs«, beendete Sarene den Satz.
»Wohin sonst würde ein Geheimgang führen?«
»Wollt ihr damit andeuten, dass der König zweimal die Woche mitten in der Nacht geheime Ausflüge macht, Milady?«
»Um Punkt 11 Uhr«, sagte Sarene mit einem Blick auf die Standuhr in der Zimmerecke. »Es ist jedes Mal zur gleichen Stunde.«
»Warum, um Himmels Willen, sollte er das tun?«
»Ich weiß es nicht.«
Nachdenklich tippte Sarene sich mit dem Finger an die Wange.
»Oh je«, murmelte Arche. »Milady heckt etwas aus, nicht wahr?«
»Aber immer doch«, sagte Sarene süßlich und kletterte wieder ins Bett. »Mach gefälligst dein Licht dunkler, schließlich wollen nicht alle hier die Nacht zum Tag machen.«
Hyrathen ließ sich in seinem Sessel nieder. Statt seiner Rüstung trug er ein rotes, deretisches Gewand, wie so oft, wenn er sich in seinen Gemächern aufhielt. Das Klopfen an der Tür kam nicht unerwartet. »Herein«, sagte er. Artet Teret betrat das Zimmer. Als Mann von guter, fjordellischer Herkunft war er kräftig und groß, hatte dunkles Haar und ein kantiges Gesicht. Er war immer noch sehr muskulös infolge der Tage seiner Ausbildung im Kloster.
»Euer Gnaden«, sagte der Mann,
verbeugte sich und fiel dann auf die Knie, wie es sich zum Zeichen des Respekts gehörte.
»Artet«, sagte Hyrathen und verschränkte die Finger, »während meines Aufenthalts hier habe ich die örtlichen Priester beobachtet. Euer Dienst in Jadets Reich hat mich beeindruckt, und ich habe mich entschieden, euch die Stelle als Oberartet dieser Kapelle anzubieten.« Teret blickte überrascht auf.
»Euer Gnaden?«
»Ursprünglich dachte ich, dass ich mit der Ernennung eines neuen Oberarteten warten müsste, bis ein frischer Schub Priester aus Fjorden eingetroffen ist«, sagte Hyrathen. »Doch wie gesagt, ihr habt mich beeindruckt. Ich habe mich entschieden, euch die Stelle anzubieten.«
»Und abgesehen davon«, fügte er in Gedanken hinzu, »habe ich natürlich keine Zeit zu warten. Ich brauche jetzt jemanden, der die Kapelle leitet, damit ich mich auf meine anderen Aufgaben konzentrieren kann.«
»Milord«, sagte der Artet sichtlich überwältigt, »ich kann diese Stelle nicht annehmen.«
Hyrathen erstarrte.
»Was?
Kein deretischer Priester würde eine solche Machtposition ablehnen.«
»Es tut mir leid, Milord«,
erwiderte der Mann mit gesenktem Blick.
»Welchen Grund habt ihr für diese Entscheidung, Artet?« wollte Hyrathen wissen.
»Ich kann euch keinen nennen, euer Gnaden. Ich würde nur... »Es wäre einfach nicht richtig, die Stelle anzunehmen. Darf ich mich zurückziehen?« Verwirrt gab Hyrathen ihm einen Wink. Ehrgeiz war solch ein grundlegender, fjordellischer Wesenszug. Wie war es möglich, dass ein Mann wie Teret seinen Stolz so schnell verloren hatte? Hatte Fion die Priester in Kae tatsächlich derartig nachhaltig geschwächt? Oder steckte etwas anderes hinter der Weigerung des Mannes? Eine nagende Stimme in Hyrathens Innerem flüsterte ihm zu, dass den verbannten Fion keine Schuld traf. Dilaf. Dilaf hatte etwas mit Therets Weigerung zu tun. Wahrscheinlich handelte es sich bei dem Gedanken um reine Paranoia, doch er brachte Hyrathen geradewegs zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Er musste sich mit Dilaf auseinandersetzen. Trotz der unglücklichen Vorstellung mit dem Elantreer gewann der Artet immer mehr an Einfluss bei den anderen Priestern. Hyrathen griff in eine Schreibtischschublade und zog einen kleinen Umschlag hervor. Dilaf war ein Fehler gewesen. Zwar war es durchaus möglich, den Eifer eines Fanatikers in die richtigen Bahnen zu lenken, doch derzeit hatte Hyrathen weder die Zeit noch die Energie, dies zu tun. Die Zukunft eines ganzen Königreiches hing davon ab, dass Hyrathen sich konzentrieren konnte, und ihm war nicht klar gewesen, wie viel Aufmerksamkeit Dilaf ihn kosten würde. So konnte es nicht weitergehen. Hyrathens Welt bestand aus Kontrolle und Vorhersehbarkeit. Seine Religion war eine Übung in Logik. Dilaf war wie ein Topf kochenden Wassers, das man über Hyrathens Eis gegossen hatte.